Herzlich willkommen beim ersten KI-generierten Kunst-Podcast
Deep Dive Art. Wir sprechen über ein Werk, eine Künstlerin
oder einen Künstler.
Werke von überragender Bedeutung in der Kunstgeschichte.
Von der Renaissance und früher bis heute.
Immer kurz, immer fundiert, immer aber auch überraschend.
Wer uns hört, sieht anders auf die Werke.
Und in den Shownotes zu jeder Sendung gibt's weiterführende Links.
Zum noch schlauer werden.
Genau.
Aber jetzt geht's los.
Deep Dive Art. Hallo und herzlich willkommen zu dieser gemeinsamen Erkundung. Heute nehmen wir uns Zeit für ein ganz besonderes Kunstwerk. Ein Bild, das viele fasziniert. Die reuige Magdalena von Georges de Latour. Unsere Mission heute. Wir wollen dieses Gemälde Schicht für Schicht, ja sozusagen vor deinem inneren Auge entstehen lassen. Seine Atmosphäre spürbar machen. Seine Symbole entschlüsseln und verstehen, warum es auch nach fast 400 Jahren noch so eine Kraft hat, ganz ohne, dass du es direkt anschauen musst. Sieh es als eine Art Schule des Sehens und Verstehens. Eine Reise, die wir jetzt gemeinsam antreten.
Wenn man sich so in die Beschreibungen vertieft aus unseren Quellen, dann ist das Erste, was einen packt, dieses intensive, fast magnetische Licht. Das bricht ja regelrecht aus dieser tiefen Dunkelheit hervor. Stell dir das mal vor. Ein fast schwarzer Raum und darin eine einzige warme Lichtquelle. Puh.
Sofort entsteht da so eine Atmosphäre der Stille, einer unglaublichen Konzentration, fast als könnte man ein spirituelles Flüstern hören. Wirklich. Die Figur der Magdalena, so wird sie beschrieben, ist ganz in sich gekehrt. Der Blick geht nicht nach außen, sondern nach innen. Und dieser dramatische Kontrast von hell und dunkel, der wirkt aber nicht irgendwie theatralisch, sondern erzeugt eine erstaunliche Intimität, eine fast private Andacht. Es stellt sich sofort so ein Gefühl von Ruhe ein, ja fast Melancholie und tiefer Nachdenklichkeit. Okay, lass uns das mal genauer auseinandernehmen, wie Latour das eigentlich macht. Fangen wir mal mit dem Wie an, also den formalen Aspekten. Wie ist dieses Bild aufgebaut, dass es so wirkt? Die Quellen sind sich da ziemlich einig. Die Komposition ist extrem reduziert. Minimalistisch könnte man fast sagen und sehr klar strukturiert. Nichts Überflüssiges. Die Figur der Magdalena selbst dominiert die Szene. Sie sitzt da, wirkt fast monumental, strahlt aber gleichzeitig so eine tiefe, unerschütterliche Ruhe aus. Und der Raum um sie herum, kaum definiert, wirkt begrenzt, fast wie eine Zelle. Das verstärkt die Konzentration natürlich noch. Ihre Haltung wird oft beschrieben. Sie sitzt im Dreiviertelprofil, Oberkörper leicht vornüber, die Arme im Schoß oder auf dem Tisch, der Kopf gesenkt. Das Ganze ergibt eine sehr stabile, in sich geschlossene Silhouette, fast wie eine Pyramide. Und rechts neben ihr, auf einem schlichten Tisch, da sind die entscheidenden Elemente, eine Kerze und ein Spiegel. Das schafft so eine visuelle und inhaltliche Achse, einen stillen Dialog zwischen ihrem Gesicht und diesen Objekten. Der Hintergrund, der bleibt im Dunkeln, der soll nicht ablenken. Der Fokus liegt ganz auf der Figur und ihrer Meditation.
Absolut. Und dieses Wie wird maßgeblich durch das zentrale Gestaltungsmittel bestimmt. Dieses extreme Hell-Dunkel, Tenebrismus nennt man das in der Kunstgeschichte. Also die Dunkelheit dominiert das Bild und die beleuchteten Teile treten fast schlaglichtartig hervor. Das erinnert natürlich sofort an Caravaggio, den Italiener, der hat das ja revolutioniert. Aber, und das ist wichtig und wird in den Quellen auch betont, Latour nutzt das ganz anders. Bei ihm ist es nicht so vordergründig dramatisch und aufwühlend. Es erzeugt eher eine ruhigere, meditative, ja fast lyrische Stimmung. Die Kerze ist die einzige sichtbare Lichtquelle. Versuch dir mal, dieses warme, goldene Licht vorzustellen, wie es ganz gezielt auf bestimmte Bereiche fällt. Auf ihr Gesicht, die Haut, die Hände, den Schädel auf dem Tisch, den Spiegel. Alles andere verschwindet in tiefen, undurchdringlichen Schatten. Die Objekte, die Figur, die scheinen dadurch förmlich aus dem Nichts aufzutauchen. Wie aus einer tiefen Stille geboren.
Du sagst, das Licht ist gezielt eingesetzt. Wie modelliert es denn die Formen? Ist das eher hart oder weich?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Anders als oft bei Caravaggio, wo das Licht ja harte Kontraste und scharfe Schatten werfen kann, modelliert Latours Licht die Formen eher sanft, weich. Man sieht das sehr schön an den Faltenwürfen ihrer Kleidung, oft so ein einfaches Hemd und einen Rock, oder an der Zartheit ihrer Haut. Es ist keine brutale Enthüllung, sondern eher ein liebevolles Sichtbarmachen. Das Licht schafft Volumen, ja, Plastizität, aber auf eine sehr zurückhaltende Art. Es ist eben diese meisterhafte Reduktion auf das absolut Wesentliche durch Licht und Schatten, die diese konzentrierte Stille des Bildes ausmacht. Nichts lenkt ab, jeder Lichtstrahl dient der inneren Einkehr.
Und die Farbpalette? Unterstützt die diese Reduktion auch, diese Konzentration? Die Beschreibungen legen das ja nahe.
Ja, unbedingt. Die Quellen sprechen von einer bewusst gedämpften, fast monochromen Farbpalette. Denkt mal an warme Erdtöne, Ocker, Braun, gebrochenes Weiß für ihr Hemd, vielleicht ein tiefes, gedämpftes Rot für den Rock oder eine Schärpe und eben die dunklen Brauntöne und das Schwarz der Schatten. Da gibt es keine leuchtenden, knalligen Farben, nichts Grelles oder Lautes. Alles ist auf diese ruhige, ernste Grundstimmung abgestimmt. Dieses gedämpfte Rot, das oft erwähnt wird, das ist interessant. Es kann natürlich als Hinweis auf ihre Vergangenheit gelesen werden. Leidenschaft, Sinnlichkeit, vielleicht die Sünde, die ihr traditionell zugeschrieben wird. Gleichzeitig ist Rot aber auch die Farbe des Blutes, des Opfers und in der christlichen Ikonografie auch der Liebe, der Transformation durch den Glauben. Latour lässt diese Deutungen offen, aber die Farbe drängt sich nicht auf, sie ist eingebettet in die Gesamtkomposition. Insgesamt unterstreichen die Farben diese fast asketische, nüchterne, aber tief empfundene Atmosphäre.
Okay, wir haben jetzt eine Vorstellung davon, wie das Bild gemacht ist. Komposition, Licht, Farben. Aber was sehen wir denn inhaltlich? Welche Geschichte erzählt Latour? Welche Bedeutung haben die Objekte, die er uns zeigt? Das Motiv selbst ist ja erstmal bekannt. Maria Magdalena in einem Moment der Buße und Kontemplation. Beliebtes Thema, gerade im Barock. Aber wie interpretiert Latour das hier?
Genau, das Motiv ist bekannt. Aber Latours Interpretation ist eben einzigartig in ihrer Stille und Intimität. Um das zu verstehen, müssen wir uns die Symbole anschauen, die er einsetzt und die in den Quellen immer wieder diskutiert werden. Das zentrale Element ist natürlich die Kerze, oft zusammen mit ihrer möglichen Spiegelung. Die Kerzenflamme steht traditionell für das göttliche Licht, für Christus, für Erleuchtung, geistige Erkenntnis. Gleichzeitig ist die Flamme aber auch ein Symbol der Vergänglichkeit. Sie flackert, verzehrt das Wachs, kann jeden Moment erlöschen. Eine Mahnung an die Flüchtigkeit des Lebens.
Und dann der Schädel auf dem Tisch, direkt im Licht der Kerze. Der ist ja kaum zu übersehen.
Richtig, der Schädel ist das klassische Memento Mori, wörtlich Gedenke des Todes. Also eine künstlerische Mahnung an die eigene Sterblichkeit, an die Endlichkeit alles Irdischen. Das war ein sehr verbreitetes Symbol im Barock, besonders in Darstellungen von Heiligen, Eremiten oder eben büßenden Sündern wie Magdalena. Er fordert zur Abkehr vom Weltlichen auf, zur Hinwendung zum Geistigen.
Und neben dem Schädel der Spiegel. Spiegel sind ja oft eher mit Eitelkeit assoziiert. Wie passt der hier rein?
Das ist einer der subtilsten und meist diskutierten Aspekte des Bildes. Stimmt schon, normalerweise ist der Spiegel tatsächlich ein Symbol der Vanitas, der Eitelkeit, der Selbstverliebtheit. Aber Latour unterläuft diese Erwartungen auf geniale Weise. Der Spiegel ist oft so positioniert, je nach Version des Gemäldes, dass er nicht primär Magdalenas Gesicht reflektiert, sondern den Schädel. Oder er reflektiert die Kerzenflamme, das Symbol des göttlichen Lichts. Die Deutungen in den Quellen gehen dahin, Magdalena betrachtet hier nicht ihre frühere Schönheit, sondern sie sieht im Spiegel die Erkenntnis ihrer eigenen Sterblichkeit, den Schädel, oder das Licht der Wahrheit, die Kerze. Der Spiegel wird vom Instrument der Eitelkeit zum Instrument der Selbsterkenntnis, der Reue. Das wirft natürlich die Frage auf, die auch in den Quellen anklingt: Wie nutzen wir Spiegel heute? Was suchen wir darin? Nur unser äußeres Abbild oder manchmal auch eine tiefere Wahrheit über uns selbst.
Das ist ein starker Gedanke, die Umdeutung des Spiegels. Gibt's da noch weitere Symbole?
Ja, oft wird auch abgelegter Schmuck erwähnt, der auf dem Tisch liegen könnte. Perlenketten, Ohrringe. Die symbolisieren ganz direkt ihren Verzicht auf weltliche Eitelkeiten, das Ablegen ihres früheren, sündigen Lebens als Kurtisane, wie die Legende es ja erzählt. Ein Zeichen ihrer Hinwendung zu einem neuen, spirituellen Leben. Und in einigen anderen Versionen von Latours Magdalene-Bildern, da finden sich auch Bücher oder Schriftrollen. Diese verweisen dann klar auf die Heilige Schrift, auf Gebet und geistige Reflexion als Weg zur Transformation. Auch wenn sie in dieser speziellen Version vielleicht fehlen, schwingt diese Dimension der intellektuellen und spirituellen Auseinandersetzung oft mit.
Was mir bei all dem auffällt und was die Quellen auch betonen, es gibt keine äußere Handlung, kein sichtbares Drama, keine Tränen, keine theatralische Geste, wie man es vielleicht aus anderen Barockbildern kennt. Die sind ja oft sehr bewegt. Stattdessen diese absolute Stille, diese Fokussierung aufs Innere. Ihr Blick ist ja auch nicht auf uns gerichtet, die Betrachter. Sie ist völlig in sich versunken. Manche Interpretationen gehen sogar so weit zu sagen, ihr Blick geht über die Objekte hinweg ins Dunkel hinein, als würde sie in metaphysische Räume blicken, in einen Dialog mit Gott treten. Hier wird es wirklich interessant, finde ich, weil es eben nicht darum geht, Reue zur Schau zu stellen, sondern um einen tiefen, persönlichen, ja fast unzugänglichen inneren Prozess.
Genau das ist der Kern. Latour visualisiert einen mentalen, einen spirituellen Zustand und er tut das mit einer bemerkenswerten psychologischen Tiefe und voller Ambivalenzen. Der Spiegel etwa, wie wir besprachen, vereint potenziell die Selbstbetrachtung mit dem Gedanken an den Tod, eine hochkomplexe psychologische Situation. Oder nimm den Rahmen des Spiegels. In manchen Versionen ist der kunstvoll verziert, wirkt fast wie ein kleiner Bilderrahmen im großen Gemälde. Das könnte, so spekulieren einige Quellen, eine Metaebene eröffnen, Kunst selbst als ein Spiegel, der uns die Seele und die Vergänglichkeit reflektiert. Und obwohl Magdalena ihr altes Leben symbolisch abgelegt hat, gibt es subtile Hinweise darauf, vielleicht Reste von Schmuck, die Textur des Stoffes, ihre noch immer sinnliche Erscheinung trotz der Buße. Diese Spuren ihres früheren Lebens sind da, aber gedämpft, fast verborgen. Es ist keine einfache Schwarz-Weiß-Darstellung von Sünde und Heiligkeit, sondern ein sehr nuanciertes Porträt eines Menschen im Übergang.
Um dieses außergewöhnliche Bild noch besser einordnen zu können, hilft sicher ein Blick auf den kunsthistorischen Kontext. Wann und wo ist das Werk entstanden? Wer war dieser Georges de Latour? Die Quellen verorten das Gemälde im französischen Barock, entstanden so um 1640. Latour wird auf dem Caravaggismus zugeordnet, eben wegen dieses starken Hell-Dunkel-Kontrasts, dem Tenebrismus, den du erklärt hast. Aber er hat daraus seinen ganz eigenen, unverwechselbaren Stil entwickelt.
Das ist richtig. Georges de Latour lebte von 1593 bis 1652, war ein französischer Maler, der hauptsächlich in Lothringen tätig war, also eher abseits der großen Kunstzentren wie Paris oder Rom. Das hat vielleicht zu seiner Eigenständigkeit beigetragen. Er war zu Lebzeiten durchaus erfolgreich, geriet aber nach seinem Tod für lange Zeit fast in Vergessenheit, wurde erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt. Seine Kunst ist geprägt von dieser Reduktion der Formen, einer fast geometrischen Klarheit, dieser tiefen Stille und einer sehr persönlichen, meditativen Spiritualität. Und wie du sagtest, er ist bekannt für seine Nachtstücke mit künstlicher Lichtquelle, besonders Kerzenlicht. Die reuige Magdalena ist ja kein Einzelwerk. Es gibt mehrere Versionen dieses Themas von ihm. Die unterscheiden sich in Details, aber alle zeigen diesen typischen Latour-Stil.
Du hast den Vergleich zu Caravaggio erwähnt. Worin genau liegt denn der Unterschied in der Wirkung, obwohl beide Tenebrismus nutzen?
Während Caravaggios Tenebrismus oft dazu dient, dramatische Momente, Gewalt, Ekstase oder Wunder hervorzuheben und den Betrachter emotional zu packen, nutzt Latour das Helldunkel, um eine Atmosphäre der Kontemplation, der Intimität und der psychologischen Tiefe zu schaffen. Bei Caravaggio ist es oft laut, bewegt, direkt. Bei Latour ist es leise, still, nach innen gekehrt. Seine Spiritualität wirkt fast asketisch, sehr konzentriert. Das Motiv der büßenden Magdalena passte zudem perfekt in die Zeit der Gegenreformation in Frankreich im 17. Jahrhundert. Die katholische Kirche betonte damals Themen wie persönliche Reue, Buße und die Umkehr zu Gott sehr stark. Magdalena als biblisches Vorbild für eine reuige Sünderin war daher ein extrem beliebtes Motiv und Latour hat es eben auf seine unnachahmliche Weise interpretiert. Denk an verwandte Versionen wie die Magdalena mit der rauchenden Flamme oder die Magdalena-Terf, die alle diese einzigartige Mischung aus Sinnlichkeit und Spiritualität, aus Licht und Schatten zeigen.
Okay, wir haben jetzt die Form analysiert, die Symbole entschlüsselt,
den Künstler und seine Zeit betrachtet, lass uns versuchen, das zusammenzuführen. Was bedeutet das alles? Was könnte Latours zentrale Botschaft sein, wenn man die Interpretationen aus den Quellen mal bündelt? Es scheint ja ganz stark um die Betonung der Innenschau zu gehen, im Gegensatz zu äußerem Prunk oder Spektakel. Der Kontrast von Licht und Dunkel wird zum Symbol für den inneren Weg von der Finsternis der Sünde oder Unwissenheit zur Erkenntnis, zur Erleuchtung durch Glauben oder Reflexion. Die Mahnung durch den Schädel und den neu interpretierten Spiegel ist klar. Das Irdische, die äußere Schönheit, ist vergänglich. Der Blick soll sich aufs Innere richten, aufs Ewige, die Seele. Und Magdalena selbst. Sie wird nicht als überirdische Heilige dargestellt, sondern als zutiefst menschliche Figur, mit Vergangenheit, mit Schuld, aber eben auch mit der Möglichkeit zur Veränderung, mit Hoffnung auf Erlösung. Es ist das Bild einer Seele im Prozess der Versöhnung mit sich selbst und mit Gott.
Universelle Relevanz besitzen, die weit über den spezifischen religiösen Kontext des 17. Jahrhunderts hinausgeht. Denk doch mal an Vergänglichkeit, Selbstreflexion, den Umgang mit der eigenen Vergangenheit, mit Schuldgefühlen, die Suche nach Sinn, die Möglichkeit zur persönlichen Transformation. Das sind doch zeitlose menschliche Grundfragen. Die beschäftigen uns alle irgendwie. Und was in den Quellen auch stark anklingt, gerade in unserer heutigen Kultur, die so sehr von ständiger äußerer Präsenz geprägt ist, von Selbstdarstellung in sozialen Medien, von Lärm und Ablenkung, wirkt Latours Bild fast wie ein subversiver Gegenentwurf. Es fordert uns fast heraus, den Blick nach innen zu richten, innezuhalten, die Stille zu suchen. Das Licht im Bild lenkt uns weg vom Oberflächlichen hin zum Wesentlichen. Man könnte das Bild sogar, wie schon angedeutet, als eine Metapher für die Kunst selbst lesen. Malerei als ein Medium, das nicht nur die äußere Welt abbildet, sondern innere Welten spiegelt und zur Reflexion anregt?
Diese Interpretationen, Innenschau, Vergänglichkeit, Kritik an Oberflächlichkeit, die fühlen sich sehr stimmig an. Aber wenn wir noch tiefer graben, wie es die Quellen ja tun, stoßen wir auf noch subtilere, vielleicht sogar überraschendere Lesarten dieser scheinbar so klaren Szene. Lass uns mal ein paar davon beleuchten.
Gerne. Zum Beispiel die Rolle des Spiegels nochmal anders gedacht. Nicht nur als Umkehrung der Eitelkeit oder als Erkenntnisinstrument, sondern, wie du eben sagtest, als Metapher für die Kunst selbst. Die glatte Oberfläche des Gemäldes als Spiegel, der uns nicht nur Magdalena, sondern auch uns selbst, unsere eigene Seele, unsere eigene Vergänglichkeit vor Augen führt. Wir als Betrachter werden sozusagen subtil eingeladen, uns in dieser stillen Szene wiederzufinden, unsere eigene innere Magdalena zu entdecken.
Das ist ein schöner Gedanke. Und die Kerze? Gibt es da noch andere Deutungen als Licht und Vergänglichkeit?
Eine interessante Perspektive betrachtet die Kerze als eine Art Zeitgeber. Ihre Flamme verzehrt das Wachs, sie misst die vergehende Zeit. Aber im Gemälde friert Latour diesen einen flüchtigen Moment ein, die Zeit steht still. Das Bild wird zu einem eingefrorenen Augenblick der Ewigkeit, vielleicht eine Ewigkeit der Buße, aber auch eine Ewigkeit der Kontemplation, des reinen Seins im Jetzt. Dieser Moment der höchsten Konzentration wird quasi unendlich gedehnt.
Und obwohl in vielen Versionen keine Bücher zu sehen sind, wird Magdalena manchmal als Leserin interpretiert. Wie passt das denn?
Das hüpft an die Versionen an, wo Bücher oder Schriftrollen vorhanden sind. Aber auch ohne diese kann man argumentieren, dass ihre Haltung, diese tiefe Konzentration, die nach innen gerichtete Aufmerksamkeit, die einer Leserin ähnelt, die sich in einen Text vertieft. Die Transformation, die sie durchmacht, geschieht nicht nur emotional, sondern auch durch geistige Auseinandersetzung, durch das Nachdenken über das Wort, über Wahrheit selbst. Selbst wenn das Buch hier die eigene Seele oder das Licht der Kerze ist. Sie liest quasi in sich selbst.
Und dann ist da noch dieser hochaktuelle Bezug, den du schon angedeutet hast und der in den Quellen immer wieder aufscheint. Das Bild als bewusstes Gegenmodell zur heutigen Kultur der Dauerpräsenz und des digitalen Lärms.
Genau. Stell dir Magdalenas stille Zelle mal als Antithese zum endlosen Feed unserer Smartphones vor. Ihre Konzentration auf die eine Flamme als Gegenstück zur Zersplitterung unserer Aufmerksamkeit. Ihre innere Einkehr als Kontrast zur ständigen Kommunikation nach außen. Die Quellen lesen das Bild als eine eindringliche Einladung zur Stille, zum Rückzug, zum Lauschen auf die eigene innere Stimme. Das ist mehr als nur ein kunsthistorisches Detail. Das fühlt sich fast wie eine aktuelle Lebenshilfe an. Man könnte Latour hier fast als Propheten einer stille Kunst sehen, die sich bewusst gegen die Reizüberflutung, die Oberflächlichkeit und die Informationsflut unserer Zeit stellt. Ein Plädoyer für die Tiefe statt der Breite.
Das ist ein starkes Bild, ja, fast eine leise Anklage an unsere Zeit. Fassen wir also unsere gemeinsame Erkundung zusammen. Wir haben versucht, die stille Kraft, die reiche, vielschichtige Symbolik und die tiefe meditative Atmosphäre von Latours ruhiger Magdalena gemeinsam zu entdecken und vor unserem inneren Auge lebendig werden zu lassen. Ein Werk, das meisterhaft mit Licht und Schatten spielt, um nicht nur eine äußere Szene, sondern einen tiefen inneren Zustand zu malen. Eine wirkliche Schule des Sehens und Fühlens.
Und vielleicht liegt die größte Kraft dieses Bildes, das wir nun gemeinsam betrachtet haben, nicht nur darin, das Licht im Gemälde zu sehen und seine Bedeutung zu entschlüsseln, sondern darin, wie es dich als Betrachter, als Zuhörer dazu einlädt, einen ähnlichen ruhigen, nachdenklichen, vielleicht auch ambivalenten Raum in dir selbst zu finden. Einen Ort der Stille, ganz abseits vom Lärm und der Hektik der äußeren Welt. Das Bild als Anstoß, als Begleiter zur eigenen Innenschau.
Das ist ein wunderbarer Gedanke zum Mitnehmen. Wie sieht dieser innere Raum für dich heute aus? Was entdeckst du dort, wenn du dir erlaubst, für einen Moment innezuhalten, wie Magdalena vor der Kerze, und einfach nur hinzuschauen oder hinzuspüren? Mit dieser Frage entlassen wir dich aus unserer heutigen Betrachtung. Wir hoffen, diese Reise in die Welt von Georges de Latour hat dir neue Perspektiven eröffnet. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.
Das war
Deep Dive Art,
dein KI-Kunst-Podcast.
Ich danke dir.
Schön, wie wir wieder generiert wurden.
Stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.